Staatliche Abiturprüfung im Fach Deutsch 2008. Hörverstehen. Der Hörtest besteht aus 3 Teilen. Sie hören alle Teile 2-mal. Teil 1. Sie hören 8 kurze Radiotexte. Entscheiden Sie, passen diese Radiotexte zu den vorgegebenen Überschriften oder nicht? Wenn ja, dann markieren Sie R für richtig. Wenn nicht, dann markieren Sie F für falsch. Lesen Sie jetzt die vorgegebenen Überschriften. Hören Sie jetzt die Texte und lösen Sie die Aufgaben. Beispiel:
Am Samstag sorgt ein neues Tief für schwere Sturmböen an den Küsten und in den Mittelgebirgen. In der Nacht zu Sonntag lässt der Wind etwas nach, denn Sturmtief Paula zieht weiter. Allerdings kündigt sich schon das nächste Tief an. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad.
Text 1.
Wütende Mitarbeiter versammeln sich vor dem Tor des vor der Schließung stehenden Handywerkes Nokia. Die Produktion soll nach Rumänien verlegt werden, weil die Herstellungskosten in Deutschland zu hoch geworden sind.
Text 2.
Laut einer Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung droht in den kommenden 10 Jahren eine Verdreifachung des Benzinpreises. Sollte sich der Ölpreis verdoppeln, würde der Liter Super 4 Euro kosten, sagte die Energieexpertin Claudia Kempfert der Bild-Zeitung.
Text 3.
Berlin ist das einzige deutsche Bundesland, in dem sich kein Windrad dreht. Das soll sich bald ändern. Der Senat hat jetzt die Genehmigung einer Windkraftanlage angekündigt. Das 148 Meter hohe Windrad soll am nördlichen Stadtrand direkt an der Autobahn aufgestellt werden.
Text 4.
Unsere Kopfhaut atmet auf, denn das neue Linola-Shampoo trocknet weniger aus. Linola-Shampoo ist anders zusammengesetzt als herkömmliche Milch-Shampoos. Es reinigt sanft und trocknet so die Kopfhaut nicht weiter aus. Besser Linola-Shampoo.
Text 5.
Hollywood-Star Jack Nicholson stellt am Montag seinen neuen Film »Das Beste kommt zum Schluss« in Berlin vor. Zu der Deutschlandpremiere werden auch sein Filmpartner Morgan Freeman und der Regisseur Rob Reiner erwartet.
Text 6.
Eine Ausstellung über den Schriftsteller Heinrich Böll wird am Freitag in Greifswald eröffnet und ist bis zum 9. Februar zu sehen. Gezeigt werden Schautafeln, die über das Leben und Werk des Literatur-Nobelpreisträgers informieren. Heinrich Böll wurde vor 90 Jahren in Köln geboren.
Text 7.
Diebe sind am Donnerstag ins Kunstmuseum der brasilianischen Stadt Sao Paulo eingedrungen und haben je ein Gemälde von Pablo Picasso und Candido Portinari gestohlen. Die Polizei schätzt den Wert der Werke auf rund 100 Millionen Dollar.
Text 8.
Nach den heftigen Überschwemmungen in Kalifornien hat Gouverneur Arnold Schwarzenegger für Teile Kaliforniens den Notstand ausgerufen. Die Regenfluten setzten hunderte Häuser unter Wasser. Der Schaden wurde auf mehr als 100 Millionen Dollar geschätzt.
Beispiel:
Am Samstag sorgt ein neues Tief für schwere Sturmböen an den Küsten und in den Mittelgebirgen. In der Nacht zu Sonntag lässt der Wind etwas nach, denn Sturmtief Paula zieht weiter. Allerdings kündigt sich schon das nächste Tief an. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad.
Text 1.
Wütende Mitarbeiter versammeln sich vor dem Tor des vor der Schließung stehenden Handywerkes Nokia. Die Produktion soll nach Rumänien verlegt werden, weil die Herstellungskosten in Deutschland zu hoch geworden sind.
Text 2.
Laut einer Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung droht in den kommenden 10 Jahren eine Verdreifachung des Benzinpreises. Sollte sich der Ölpreis verdoppeln, würde der Liter Super 4 Euro kosten, sagte die Energieexpertin Claudia Kempfert der Bild-Zeitung.
Text 3.
Berlin ist das einzige deutsche Bundesland, in dem sich kein Windrad dreht. Das soll sich bald ändern. Der Senat hat jetzt die Genehmigung einer Windkraftanlage angekündigt. Das 148 Meter hohe Windrad soll am nördlichen Stadtrand direkt an der Autobahn aufgestellt werden.
Text 4.
Unsere Kopfhaut atmet auf, denn das neue Linola-Shampoo trocknet weniger aus. Linola-Shampoo ist anders zusammengesetzt als herkömmliche Milchshampoos. Es reinigt sanft und trocknet so die Kopfhaut nicht weiter aus. Besser Linola-Shampoo.
Text 5.
Hollywood-Star Jack Nicholson stellt am Montag seinen neuen Film »Das Beste kommt zum Schluss« in Berlin vor. Zu der Deutschland-Premiere werden auch sein Filmpartner Morgan Freeman und der Regisseur Rob Reiner erwartet.
Text 6.
Eine Ausstellung über den Schriftsteller Heinrich Böll wird am Freitag in Greifswald eröffnet und ist bis zum 9. Februar zu sehen. Gezeigt werden Schautafeln, die über das Leben und Werk des Literatur-Nobelpreisträgers informieren. Heinrich Böll wurde vor 90 Jahren in Köln geboren.
Text 7.
Diebe sind am Donnerstag ins Kunstmuseum der brasilianischen Stadt Sao Paulo eingedrungen und haben je ein Gemälde von Pablo Picasso und Candido Portinari gestohlen. Die Polizei schätzt den Wert der Werke auf rund 100 Millionen Dollar.
Text 8.
Nach den heftigen Überschwemmungen in Kalifornien hat Gouverneur Arnold Schwarzenegger für Teile Kaliforniens den Notstand ausgerufen. Die Regenfluten setzten hunderte Häuser unter Wasser. Der Schaden wurde auf mehr als 100 Millionen Dollar geschätzt.
Teil 2. Sie hören ein Interview von Friederike Nagel für die Zeitschrift Brigitte. Sie befindet sich auf der Spielemesse in Nürnberg und interviewt Wolfgang Kramer. Er arbeitet als Spieleautor. Beim Lösen der Aufgabe ist nur eine Antwort richtig. Entscheiden Sie. Ist das A, B oder C? Markieren Sie die richtige Antwort. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zum Text. Hören Sie jetzt das Interview.
Herr Kramer, ich möchte Sie gerne für die Zeitschrift Brigitte interviewen. Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Beruf, über den unsere Leser mehr erfahren möchten. Deutsche Brettspiele sind im Ausland besonders bekannt. Ist das Spielen typisch deutsch?
Nein. Es wird auf der ganzen Welt gespielt. Aber gute Spiele kommen oft aus Deutschland. Die Verlage in Deutschland strengen sich sehr an, gute Spiele anzubieten. Das Gleiche gilt für die rund 400 Spieleautoren. Außerdem gibt es seit 1979 eine besondere Auszeichnung, das Spiel des Jahres.
Wie viele Auszeichnungen haben Sie denn schon erhalten?
Der Wettbewerb ist mit rund 400 Spieleautoren natürlich groß. Seit 1974 habe ich über 100 Spiele mit einer Gesamtauflage von etwa 10 Millionen auf den Markt gebracht. Mehrere von den 100 Spielen wurden im In- und Ausland ausgezeichnet. Fünfmal erhielt ich den Preis Spiel des Jahres, einmal den Sonderpreis Kinderspiel und noch weitere Preise. Die begehrteste Auszeichnung für einen Spieleautor ist Spiel des Jahres.
Die Nürnberger Spielwarenmesse ist sicher auch einzigartig in Europa.
Nicht nur in Europa. Die Nürnberger Spielwarenmesse ist die größte Spielwarenmesse der Welt. Hier treffen sich die Fachleute und begutachten die Spielszene. Dann gibt es noch die Spiel, eine Messe für das Publikum. Sie findet alljährlich in Essen in Nordrhein-Westfalen statt. Dorthin gehen alle interessierten Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder und spielen von morgens bis abends an 4 Tagen rund 150.000 Menschen.
Sie sind professioneller Spieleerfinder. Wie kamen Sie dazu?
Nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaft studiert. Dann arbeitete ich 25 Jahre lang in einem Großunternehmen im Bereich der Datenverarbeitung, davon 15 Jahre lang als Leiter des Rechenzentrums. Gespielt habe ich natürlich schon immer sehr gern. Spielen gehört für mich zum Leben, wie Essen und Trinken, wie die Arbeit und die Religion. 1972 begann ich als Hobby mit dem Entwickeln von Spielen und schickte mein erstes eigenes Spiel an einen Verlag. Dieser hat das Spiel angenommen und veröffentlicht. Seit dieser Zeit gibt es von mir jedes Jahr mindestens ein neues Spiel.
Arbeiten Sie heute noch in dem Rechenzentrum?
Nein. 1989 gab ich meine Stelle in der Firma auf. Das war damals ein gewagter Schritt, aber ich habe ihn nie bereut. Beides zusammen war einfach nicht mehr zu vereinbaren. Entweder hätte ich das Spielemachen einschränken müssen oder den Beruf.
Herr Kramer, wo leben Sie in Deutschland?
Ich lebe mit meiner Frau Uschi am Stadtrand von Stuttgart. Wir haben oben im 5. Stock eines Hauses 2 Wohnungen, von denen eine mein Büro und Studio ist. Frau Nagel, ich habe jetzt leider einen Termin mit meinem Verleger. Es geht um meine neue Spielidee. Wir können uns in einer Stunde wieder treffen, um das Interview fortzusetzen.
Kein Problem. Ich werde mich dann auf der Messe etwas umschauen. Bis später. Schön, dass Sie noch etwas Zeit haben. Was unsere Leser noch interessiert ist, hat ein Spieleerfinder einen Berufsalltag?
Ja, einen sehr gleichmäßigen. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. Vormittags sitze ich am Schreibtisch in meinem Studio. Nach dem Mittagessen lese ich Zeitung. Um 3 geht es dann weiter. Am Abend spiele und teste ich neue Ideen zusammen mit meiner Frau.
Ist Ihre Frau auch eine begeisterte Spielerin?
Das kann man wohl sagen. Sie ist seit unserer Hochzeit 1973 meine Testpartnerin und Beraterin. Bei dem Spiel Inspiration ist sie auch meine Co-Autorin. Wie ein Sprichwort sagt, es steht hinter jedem erfolgreichen Mann auch eine ebenso erfolgreiche Frau. Und das trifft auf meine Frau auf jeden Fall zu. Aber unser Wohnzimmer ist spielfreie Zone. Darauf hat meine Frau bestanden. Gespielt wird in unserem Studio.
Was genau machen Sie in Ihrem Studio?
Ich denke nach. Um neue Spiele zu entwickeln, muss man ja Ideen haben. Und deshalb habe ich eben auch einen Ordner, in dem ich meine Ideen sammle. Die Tätigkeit eines Spielerfinders besteht aus 80% Inspiration und die restlichen 20%, das ist dann anstrengende geistige Arbeit. Keine guten Ideen zu haben bedeutet Stress. Und dann schwitze ich.
Sie haben mehr als 100 Spiele erfunden. Haben Sie Angst, dass Sie irgendwann keine neuen Ideen mehr haben?
Ich habe keine Angst davor, dass mir die Ideen ausgehen. Das Leben steckt voller Ideen. Und ständig gibt es etwas Neues. Man könnte sogar sagen, das Leben ist ein Spiel, wenn es nicht so ernst wäre. Nur muss man die Ideen auch in interessante Spiele umsetzen. Und dabei muss ich an meine Zielgruppen denken, was sie in diesem oder im nächsten Jahr spielen möchten.
Sie müssen also auch in die Zukunft schauen. Was sind denn zurzeit die Vorlieben der deutschen Spieler?
Besonders beliebt sind eigentlich die einfachen Spiele. Aber die haben dann natürlich auch keine Tiefe. Man muss sich das etwa so vorstellen. Das eine ist ein Schlager und das andere ist eine Symphonie. Und die Freunde von Symphonien sind eben in der Anzahl nicht so groß wie die von Schlagern.
Manche Menschen lieben Brettspiele. Andere finden Spielen blöd. Kann man Spiele spielen lernen?
Es gibt für jeden Menschen ein Spiel, das ihm gefällt. Menschen, die sagen, dass sie mit Spielen nichts anfangen können, kennen nicht die Vielzahl der Spiele. Spiele sind genauso vielfältig wie Literatur oder Musik. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, Musik interessiert mich überhaupt nicht. Das ist bei Spielen genauso.
Ich denke, ich habe jetzt sehr viel Interessantes für unsere Leser über Sie und Ihre Arbeit erfahren. Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viele kreative Ideen.
Hören Sie jetzt den ersten Abschnitt noch einmal und lösen Sie die Aufgaben.
Herr Kramer, ich möchte Sie gerne für die Zeitschrift Brigitte interviewen. Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Beruf, über den unsere Leser mehr erfahren möchten. Deutsche Brettspiele sind im Ausland besonders bekannt. Ist das Spielen typisch deutsch?
Nein, es wird auf der ganzen Welt gespielt. Aber gute Spiele kommen oft aus Deutschland. Die Verlage in Deutschland strengen sich sehr an, gute Spiele anzubieten. Das Gleiche gilt für die rund 400 Spieleautoren. Außerdem gibt es seit 1979 eine besondere Auszeichnung, das Spiel des Jahres.
Wie viele Auszeichnungen haben Sie denn schon erhalten?
Der Wettbewerb ist mit rund 400 Spieleautoren natürlich groß. Seit 1974 habe ich über 100 Spiele mit einer Gesamtauflage von etwa 10 Millionen auf den Markt gebracht. Mehrere von den 100 Spielen wurden im In- und Ausland ausgezeichnet. Fünfmal erhielt ich den Preis Spiel des Jahres, einmal den Sonderpreis Kinderspiel und noch weitere Preise. Die begehrteste Auszeichnung für einen Spieleautor ist Spiel des Jahres.
Die Nürnberger Spielwarenmesse ist sicher auch einzigartig in Europa.
Nicht nur in Europa. Die Nürnberger Spielwarenmesse ist die größte Spielwarenmesse der Welt. Hier treffen sich die Fachleute und begutachten die Spielszene. Dann gibt es noch die Spiel, eine Messe für das Publikum. Sie findet alljährlich in Essen in Nordrhein-Westfalen statt. Dorthin gehen alle interessierten Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder und spielen von morgens bis abends an 4 Tagen rund 150.000 Menschen.
Sie sind professioneller Spieleerfinder. Wie kamen Sie dazu?
Nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaft studiert. Dann arbeitete ich 25 Jahre lang in einem Großunternehmen im Bereich der Datenverarbeitung, davon 15 Jahre lang als Leiter des Rechenzentrums. Gespielt habe ich natürlich schon immer sehr gern. Spielen gehört für mich zum Leben, wie Essen und Trinken, wie die Arbeit und die Religion. 1972 begann ich als Hobby mit dem Entwickeln von Spielen und schickte mein erstes eigenes Spiel an einen Verlag. Dieser hat das Spiel angenommen und veröffentlicht. Seit dieser Zeit gibt es von mir jedes Jahr mindestens ein neues Spiel.
Arbeiten Sie heute noch in dem Rechenzentrum?
Nein. 1989 gab ich meine Stelle in der Firma auf. Das war damals ein gewagter Schritt, aber ich habe ihn nie bereut. Beides zusammen war einfach nicht mehr zu vereinbaren. Entweder hätte ich das Spielemachen einschränken müssen oder den Beruf.
Herr Kramer, wo leben Sie in Deutschland?
Ich lebe mit meiner Frau Uschi am Stadtrand von Stuttgart. Wir haben oben im 5. Stock eines Hauses 2 Wohnungen, von denen eine mein Büro und Studio ist. Frau Nagel, ich habe jetzt leider einen Termin mit meinem Verleger. Es geht um meine neue Spielidee. Wir können uns in einer Stunde wieder treffen, um das Interview fortzusetzen.
Kein Problem. Ich werde mich dann auf der Messe etwas umschauen. Bis später.
Hören Sie jetzt den zweiten Abschnitt noch einmal und lösen Sie die Aufgaben.
Schön, dass Sie noch etwas Zeit haben. Was unsere Leser noch interessiert ist, hat ein Spieleerfinder einen Berufsalltag?
Ja, einen sehr gleichmäßigen. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf, vormittags sitze ich am Schreibtisch in meinem Studio, nach dem Mittagessen lese ich Zeitung. Um 3 geht es dann weiter. Am Abend spiele und teste ich neue Ideen zusammen mit meiner Frau.
Ist Ihre Frau auch eine begeisterte Spielerin?
Das kann man wohl sagen. Sie ist seit unserer Hochzeit 1973 meine Testpartnerin und Beraterin. Bei dem Spiel Inspiration ist sie auch meine Co-Autorin. Wie ein Sprichwort sagt, es steht hinter jedem erfolgreichen Mann auch eine ebenso erfolgreiche Frau. Und das trifft auf meine Frau auf jeden Fall zu. Aber unser Wohnzimmer ist spielfreie Zone. Darauf hat meine Frau bestanden. Gespielt wird in unserem Studio.
Was genau machen Sie in Ihrem Studio?
Ich denke nach. Um neue Spiele zu entwickeln, muss man ja Ideen haben. Und deshalb habe ich eben auch einen Ordner, in dem ich meine Ideen sammle. Die Tätigkeit eines Spielerfinders besteht aus 80% Inspiration und die restlichen 20%, das ist dann anstrengende geistige Arbeit. Keine guten Ideen zu haben bedeutet Stress. Und dann schwitze ich.
Sie haben mehr als 100 Spiele erfunden. Haben Sie Angst, dass Sie irgendwann keine neuen Ideen mehr haben?
Ich habe keine Angst davor, dass mir die Ideen ausgehen. Das Leben steckt voller Ideen. Und ständig gibt es etwas Neues. Man könnte sogar sagen, das Leben ist ein Spiel, wenn es nicht so ernst wäre. Nur muss man die Ideen auch in interessante Spiele umsetzen. Und dabei muss ich an meine Zielgruppen denken, was sie in diesem oder im nächsten Jahr spielen möchten.
Sie müssen also auch in die Zukunft schauen. Was sind denn zurzeit die Vorlieben der deutschen Spieler?
Besonders beliebt sind eigentlich die einfachen Spiele. Aber die haben dann natürlich auch keine Tiefe. Man muss sich das etwa so vorstellen. Das eine ist ein Schlager und das andere ist eine Symphonie. Und die Freunde von Symphonien sind eben in der Anzahl nicht so groß wie die von Schlagern.
Manche Menschen lieben Brettspiele. Andere finden Spielen blöd. Kann man Spiele spielen lernen?
Es gibt für jeden Menschen ein Spiel, das ihm gefällt. Menschen, die sagen, dass sie mit Spielen nichts anfangen können, kennen nicht die Vielzahl der Spiele. Spiele sind genauso vielfältig wie Literatur oder Musik. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, Musik interessiert mich überhaupt nicht. Das ist bei Spielen genauso.
Ich denke, ich habe jetzt sehr viel Interessantes für unsere Leser über Sie und Ihre Arbeit erfahren. Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viele kreative Ideen.
Teil 3. Sie hören einen Bericht. Beim ersten Hören können Sie sich Notizen machen. Beim zweiten Hören und danach beantworten Sie die Fragen kurz. Zum Schluss überprüfen Sie Ihre Antworten noch einmal. Lesen Sie jetzt die Fragen zum Text. Hören Sie jetzt den Text und lösen Sie die Aufgaben.
Im August 2007 wurde Leonid Stadnik mit seinen 2,57 Meter als größter Mann der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Der Mann hat ein Problem. Er hört nicht auf zu wachsen. Schuld daran ist vermutlich eine Gehirnoperation. Experten befürchten, dass sich der Riese totwachsen könnte. Der bisher größte lebende Mann der Welt war der Chinese Bao Chitun mit einer Größe von 2,36 Meter. Da Stadnik den Chinesen mit 21 Zentimetern deutlich überragt, wurde auf die dritte, eigentlich obligatorische Messung verzichtet. Normalerweise sind mindestens 3 Messungen an einem Tag nötig, um mit Sicherheit die Größe bestimmen zu können. Olaf Kuchenbecker, Redaktionsleiter der deutschen Ausgabe des Guinness-Buch der Rekorde, begründet dies so. Die Körpergröße eines Menschen variiert tagsüber sehr stark. Morgens ist man grundsätzlich größer als abends. Deswegen werden die 3 Messungen über den Tag verteilt und anschließend der Durchschnittswert ermittelt. Liebend gerne würde Stadnik den Titel abgeben, um ein Leben mit einer normalen Körpergröße führen zu können. Er gehört nicht zu den Leuten, die gerne mit Äußerlichkeiten an die Öffentlichkeit gehen. Kuchenbecker betont, es ist nicht einfach, mit Herrn Stadnik Kontakt aufzunehmen. Er scheut die Medien und wünscht sich nichts mehr, als ein normales Leben führen zu können. Jeder Mensch kann sich vorstellen, dass mittlerweile selbstverständliche Dinge wie Autofahren oder in ein Flugzeug steigen für einen Mann, der fast 80 Zentimeter größer ist als der Durchschnitt, eine enorme Belastung oder schlichtweg unmöglich sind. Ganz zu schweigen vom Kleidungseinkauf. Der 37-Jährige trägt mittlerweile Schuhgröße 64 und seine Kleidergrößen sind nicht mehr messbar. Dementsprechend sind seine Hemden und Hosen Maßanfertigung, seine Schuhe sind sogar aus Deutschland. Stadnik musste seinen Beruf als Tierarzt auf einer Rinderfarm sehr früh aufgeben, weil ihm ohne passendes Schuhwerk die Füße abgefroren wären. Seitdem lebt er zusammen mit seiner Mutter in einem kleinen Dorf im Nordwesten der Ukraine und kümmert sich um Haus und Garten der Familie. Neue Kontakte zu knüpfen fällt Leonid nicht leicht. Bis zu seinem 14. Lebensjahr verlief sein Wachstum und somit auch sein Leben ganz normal. Die Veränderung soll durch einen schweren Autounfall ausgelöst worden sein. Nach dem Unfall wurde er am Gehirn operiert und hört seitdem nicht mehr auf zu wachsen. Ärzte prognostizieren weiterhin ein Wachstum von etwa 1 Zentimeter pro Jahr. Wenn diese Prognose stimmt, könnte Leonid in 15 Jahren den bisher größten Mann aller Zeiten, den Amerikaner Robert Pershing Wedlow, eingeholt haben. Das Wachstum könnte für Leonid Konsequenzen haben. Der Internist Dr. Hans-Georg Fritz erklärt: Großwüchsige Menschen leiden häufig unter Kopfschmerzen, da ihr Knochengebälk ständig wächst. Neben Atemstörungen können ihm auch Missverhältnisse zwischen Herz und Kreislauf in den nächsten Jahren Schwierigkeiten bereiten. Der Herzmuskel ist nicht dafür ausgelegt, eine solche Menge Blut in diese Höhe zu befördern. Leonid Statnik könnte sich also eines Tages zu Tode wachsen. Im August 2007 wurde Leonid Statnik mit seinen 2,57 Meter als größter Mann der Welt in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Der Mann hat ein Problem. Er hört nicht auf zu wachsen. Schuld daran ist vermutlich eine Gehirnoperation. Experten befürchten, dass sich der Riese totwachsen könnte. Der bisher größte lebende Mann der Welt war der Chinese Bao Chitun mit einer Größe von 2,36 Meter. Da Statnik den Chinesen mit 21 Zentimetern deutlich überragt, wurde auf die dritte, eigentlich obligatorische Messung verzichtet. Normalerweise sind mindestens 3 Messungen an einem Tag nötig, um mit Sicherheit die Größe bestimmen zu können. Olaf Kuchenbecker, Redaktionsleiter der deutschen Ausgabe des Guinness-Buch der Rekorde, begründet dies so: Die Körpergröße eines Menschen variiert tagsüber sehr stark. Morgens ist man grundsätzlich größer als abends. Deswegen werden die 3 Messungen über den Tag verteilt und anschließend der Durchschnittswert ermittelt. Liebend gerne würde Statnik den Titel abgeben, um ein Leben mit einer normalen Körpergröße führen zu können. Er gehört nicht zu den Leuten, die gerne mit Äußerlichkeiten an die Öffentlichkeit gehen. Kuchenbecker betont: Es ist nicht einfach, mit Herrn Statnik Kontakt aufzunehmen. Er scheut die Medien und wünscht sich nichts mehr, als ein normales Leben führen zu können. Jeder Mensch kann sich vorstellen, dass mittlerweile selbstverständliche Dinge wie Autofahren oder in ein Flugzeug steigen für einen Mann, der fast 80 Zentimeter größer ist als der Durchschnitt, eine enorme Belastung oder schlichtweg unmöglich sind. Ganz zu schweigen vom Kleidungseinkauf. Der 37-Jährige trägt mittlerweile Schuhgröße 64 und seine Kleidergrößen sind nicht mehr messbar. Dementsprechend sind seine Hemden und Hosen Maßanfertigung, seine Schuhe sind sogar aus Deutschland. Statnik musste seinen Beruf als Tierarzt auf einer Rinderfarm sehr früh aufgeben, weil ihm ohne passendes Schuhwerk die Füße abgefroren wären. Seitdem lebt er zusammen mit seiner Mutter in einem kleinen Dorf im Nordwesten der Ukraine und kümmert sich um Haus und Garten der Familie. Neue Kontakte zu knüpfen, fällt Leonid nicht leicht. Bis zu seinem 14. Lebensjahr verlief sein Wachstum und somit auch sein Leben ganz normal. Die Veränderung soll durch einen schweren Autounfall ausgelöst worden sein. Nach dem Unfall wurde er am Gehirn operiert und hört seitdem nicht mehr auf zu wachsen. Ärzte prognostizieren weiterhin ein Wachstum von etwa 1 Zentimeter pro Jahr. Wenn diese Prognose stimmt, könnte Leonid in 15 Jahren den bisher größten Mann aller Zeiten, den Amerikaner Robert Pershing Wedlow, eingeholt haben. Das Wachstum könnte für Leonid Konsequenzen haben. Der Internist Dr. Hans-Georg Fritz erklärt: Großwüchsige Menschen leiden häufig unter Kopfschmerzen, da ihr Knochengebälk ständig wächst. Neben Atemstörungen können ihm auch Missverhältnisse zwischen Herz und Kreislauf in den nächsten Jahren Schwierigkeiten bereiten. Der Herzmuskel ist nicht dafür ausgelegt, eine solche Menge Blut in diese Höhe zu befördern. Leonid Statnik könnte sich also eines Tages zu Tode wachsen.
Ende des Hörtests.